selten und teuer. Also diese Eigenschaften treffen auf einzelne schottische Single Malts zu. In Japan treffen die aber auf ganze Marken zu. Also ganz besonders auf die Marke Yamazaki. Also gerade als die Marke in Europa so richtig zu boomen begann, war es auch schon wieder vorbei. Also es war einfach kein Nachschub da. Die Konsequenz, selbst für einen Yamazaki 12 Jahre zahlst du heute schon über 100 Euro. Von den Älteren will ich gar nicht erst sprechen. Der hohe Preis und die schlechte Verfügbarkeit ist aber wirklich schade, denn Yamazaki produziert unfassbar gute Whiskys. Und das in vielen Punkten äußerst traditionell. Ich unterhalte mich daher heute mit Daniel Schöll, dem deutschen Markenbotschafter von unter anderem Yamazaki, über die Aromen deren Whiskys und was in Zukunft bei ihnen geplant ist. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Whiskyfässer aus Mizunara-Eiche zählen zu den seltensten und teuersten Fässern, die es gibt. Dennoch ist es eines von Yamazakis Steckenpferden. Also ein gewisser Teil ihrer Whiskys reift in diesen Fässern. Neben Yamazaki gibt es aber mittlerweile eine Handvoll Destillerien, die für manch ihrer Whiskys diese seltene Mizunara-Eiche ebenfalls verwenden. Um dir zu zeigen, was dich bei diesen Whiskys erwartet und warum jene Fässer rund 40 Mal so teuer sind wie herkömmliche Ex-Bourbon-Fässer, das erfährst du in unserem aktuellen Hintergrundartikel. Du kannst ihn jetzt im Clubbereich des Eifer Spirits Whisky Clubs lesen. Den Zugang zu diesem Bereich kannst du jetzt 30 Tage kostenfrei testen auf eiferspirits.com/whiskyclub oder über den Link in den Shownotes dieser Episode. Daniel, wenn ich an Yamazaki denke, da fällt mir irgendwie so das Jahr 2015 ein. Das war für mich persönlich so irgendwie das Wendejahr, was japanischen Whisky angeht. Also da hatte sich japanischer Whisky irgendwie, hatte ich das so das Gefühl, gerade so in Europa etabliert und gezeigt, was für unfassbar guten Whisky Japaner produzieren können. Und dann kam diese eine Auszeichnung. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, da hat ja der Whisky-Autor Jim Murray euren Yamazaki 2013er Sherry Cask zum besten Whisky der Welt gewählt und ja, irgendwie gefühlt gab es danach kein Halten mehr. Also irgendwie jeder gute japanische Whisky wurde daraufhin den Händlern ja quasi aus den Händen gerissen. Und heute gibt es ja dann ja selbst tolle Standard-Whiskys wie euren 18er oder so, die gibt es ja gar nicht mehr. Und wenn, dann kann es sich kaum mehr einer leisten. Wie hattest du damals diese Auszeichnung wahrgenommen?
Ja, das war natürlich eine überraschend, dass tatsächlich ein Jim Murray in dem Blindtest Yamazaki als besten Whisky der Welt auszeichnet. Das war schon für uns eine sehr, sehr schöne Situation. Natürlich ist es auch immer generell eine Einzelmeinung. Es hat uns geholfen, dass viele Leute, die sich früher mit dem Thema japanischen Whisky gar nicht beschäftigt haben, angefangen haben, dafür zu interessieren und wir die Chance hatten, auf viele Zungen von Whisky-Genießern weltweit zu kommen. Und eben auch zeigen konnten, was alles hinter japanischem Whisky, gerade von Suntory, eben steckt. Denn dieser Whisky, der da gewonnen hat, das war einer aus der damals hieß das Ganze Cask Selection. Ja, das waren unterschiedliche, ja auch Fassauszüge, unterschiedliche Komponenten, die wir in unseren Single Malt Whiskys verwenden. Da ja der japanische Whisky sehr multidimensional ist und aus der Historie heraus dort eben keine Tradition des Verkaufens und Handelns von Whisky zwischen unterschiedlichen Brennereien einfach vorhanden war, dadurch, dass Shinjiro Tori 1923 mit Yamazaki die erste Whisky-Brennerei, so eine Single-Malt-Brennerei Japans überhaupt erst gegründet hat, wo die Schotten und vielleicht auch die Amerikaner schon einiges an Whisky über Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise hergestellt haben, gab es nicht diese Tradition des Tauschens untereinander. Und dementsprechend musste damals Shinjiro, hat nach und nach angefangen, und das ist bis heute eines unserer Hauptleitmottos, Tsukuriwake, also die ständige Veränderung in der Produktion, unterschiedliche Produktionsprozesse innerhalb einer Brennerei, innerhalb eines Dachs zu haben, zusammenzuführen. ja, damit wir eben ganz unterschiedliche Whiskys haben. Und ja, einer dieser Whiskys, eben der 2013er, aus der 2013er Cask Selection, der Sherry Cask, der wurde dort gewählt. Und das ist ein ganz, ganz toller Whisky. Und der ist aber schon sehr straight auch für einen japanischen Whisky.
Hast du so den Eindruck, die Auszeichnung damals hatte den Markt oder die Entwicklung auf dem Markt eigentlich nur beschleunigt oder überhaupt erst losgetreten? Weil, wie gesagt, also danach hatte ich das Gefühl, danach war japanischer Whisky aus den Regalen plötzlich komplett verschwunden. Also hat sich das davor schon angedeutet, diese Entwicklung, oder war das wirklich so eine Zäsur 2015?
Nein, das hat sich auch schon, also hat sich schon angedeutet vorher. Wir sind ja als Unternehmen damals auch mit Suntory 2014 zusammengeführt worden. Also Beam Suntory ist ja die Firma, für die ich heute auch arbeite als Brand Ambassador. Und die ist aus einem Merger entstanden zwischen eben Suntory und Beam. Und das wurde schon damals eben zusammengelegt, auch schon 2014. Die Verhandlungen haben natürlich schon viel früher gestartet, weil man auch als Suntory gesehen hat, dass da der Trend nach oben geht und man aber mit den eigenen Möglichkeiten irgendwo an eine Grenze gestoßen ist und dann eben mit dem Zusammenschluss von Beam und Suntory das Ganze viel geradliniger auch weltweit spielen konnte und einfach diese Nachfrage besser bedienen konnte schon. Das war so der Startpunkt, der war schon einige Jahre vorher, aber die Auszeichnung, die hat dann natürlich wirklich noch Öl ins Feuer gegossen und hat da wirklich als Beschleuniger dann geholfen.
Aber gibt es den Yamazaki 2013er Sherry Cask eigentlich noch?
Wir haben den leider nicht mehr zum Verkauf. Den haben wir in Deutschland tatsächlich gar nicht bekommen. Der kam in Europa als ein Teil dieser Cask Series 2014 auf den Markt. Wir hatten den in Deutschland leider gar nicht. Und wenn man den jetzt noch bekommt, dann vielleicht irgendwo auf einer Auktion bei einem Händler, der sich da noch was damals von gesichert hat. Bei uns gibt es ihn leider nicht mehr.
Weißt du, weil du jetzt gerade Auktionen so angesprochen hast, zu was der für Preisen jetzt aktuell so gehandelt wird?
Oh, das kann ich dir tatsächlich leider gar nicht sagen. Weil den zweiten Markt da im Blick zu halten, das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, klar. Nee, es hätte nur sein können, dass mal vor kurzem vielleicht mal wieder eine Auktion stattgefunden hätte. Aber warte mal, ich schaue hier gerade mal nach. Hier gibt es gerade zum Beispiel auf Amazon gibt es gerade einen Privathändler, der das verkauft. Ich weiß nicht, ob das Portugal oder Spanien ist. Das ist witzig, beziehungsweise fast schon traurig. Der kostet, warte hier, halte ich fest, 10.000 Euro. Und ja gut, man muss positiv sehen, da fallen die 17 Euro Versandkosten gar nicht mehr so ins Gewicht.
Ist dann prozentual. Ja, ist natürlich die Frage, also welcher das auch ist. Ist das der 2013er oder ist es der 2016er? 2016 hatten wir dann tatsächlich nochmal einen Yamazaki Sherry Cask auch weltweit in einer etwas größeren Menge auf den Markt gebracht, der quasi auf dem 2013er natürlich basiert hat, war einfach nur dann einige Jahre später eben und haben davon dann auch versucht, mehr auf den Markt zu bringen, um den etwas weiter auch streuen zu können für einen günstigeren Preis. Und vielleicht ist es der 2016er, der ist noch etwas günstiger oftmals in Anführungsstrichen zu bekommen als die 2013er Edition, weil das halt der ist, der den Award gewonnen hat und der dann für viele Sammler natürlich genau der ist, den sie haben wollen.
Aber irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, ist es mit hochwertigen japanischem Single Malt irgendwie in Europa mittlerweile ruhig geworden. Also es kommt zwar hier und da noch ein paar Blended Whiskys auf den Markt, aber so qualitativ war da in den letzten Jahren jetzt wirklich nicht so der Kracher dabei. Konzentrieren sich jetzt so Hersteller wie Yamazaki mit ihren guten Whiskys mittlerweile vor allem in erster Linie auf den eigenen Markt in Japan und Europa bekommt da gar nicht mehr so viel ab davon?
Das kann mehrere Gründe haben. Es ist vielleicht so ein Gefühl, dadurch, dass die Nachfrage einfach so sehr gestiegen ist nach den Produkten, ist es gefühlt halt weniger vorhanden, weil je mehr Leute sich dafür interessieren, umso mehr steigen dann auch hinten raus vielleicht die Preise und die Verfügbarkeit fällt halt ab. Wir haben immer wieder auch in den Jahren verschiedene, in den letzten Jahren auch immer wieder, also qualitativ hochwertig, möchte ich sagen, sind da alle unsere Produkte. Und wir haben aber auch immer wieder Sonderserien, Limited Editions rausgebracht in der Cask Selection oder auch mit einem damals mit einem Mesonara-Cask auch nochmal, um was abzubilden, was im Prinzip wenige andere Firmen überhaupt in Japan, geschweige denn weltweit, machen können, weil sie einfach keine Mesonara, also japanische Wassereichenfässer haben. Ein Fass, was eben auch gerade für die Destille Yamazaki und für uns als Suntory sehr prägsam ist und auch zu einem Teil den Stil mitdefiniert, ist eben die Wassereiche und die japanische Wassereiche. Und es gab also immer wieder da ganz, ganz besondere Yamazakis, die wir auch rausgebracht haben. Und gerade wenn ich jetzt an letztes Jahr zurückdenke, da haben wir einen Yamazaki 55 rausgebracht. Ja, also über 55 Jahre hatten wir bisher noch keinen Whisky sonst auf dem Markt. Wir haben den vorletztes Jahr in Japan und letztes Jahr dann auch international auf den Markt gebracht. Und das sind natürlich also ganz außergewöhnliche Whiskys, und da gibt es aber dann tatsächlich weltweit sehr, sehr, sehr wenig von. Und da kriegt dann jedes Land im Zweifel nur ein paar Flaschen. Und
Aber selbst den 12- und 18-Jährigen, also was früher mal so eure Standard-Range auch hierzulande war, die gibt es ja quasi kaum mehr. Also ich hatte ja auch mal bei einigen Shops geguckt, da steht dann überall ausverkauft. Ist da mal was geplant, also euer ursprüngliches Standard-Portfolio in Deutschland mal wieder präsenter zu machen, also oder besser verfügbar?
Ja, wir möchten natürlich so viel anbieten, wie wir bekommen können. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Nachfrage so extrem gestiegen ist, aber das, was wir verfügbar haben, eben nicht in diesem Maße, ist es natürlich gefühlt weniger auf dem Markt. Ja. Und seit 2015 laufen bei uns tatsächlich in der Brennerei, die läuft im Prinzip auf Volllast und produziert so viel, wie produziert werden kann. Und den Benefit davon, den können wir dann aber, wenn wir jetzt über Standardprodukte in Anführungsstrichen wie den 12er sprechen, den können wir dann halt erst 12 Jahre später frühestens dann davon partizipieren von dem. Ja.
Gut, und dann natürlich vorausgesetzt, es sind keine älteren Whiskys drin, was dann normalerweise bei hochwertigen Whiskys auch immer der Fall ist, dass da ältere Tropfen mit drin sind.
Richtig, ist immer das jüngste Fass ist auch bei uns natürlich dann das, was angegeben wird. Dementsprechend sage ich, also wir können da frühestens dann 12 Jahre später überhaupt von der Produktionserweiterung oder von dem Hochfahren der Produktion, dass wir da auf Volllast laufen, können wir eben erst in einigen Jahren frühestens partizipieren.
Wie sehen da eigentlich so Yamazakis Pläne für Europa in den nächsten Jahren aus? Weil wenn wir jetzt sagen 12 Jahre, das ist ja schon, da gibt es ja schon einige Marktveränderungen in dieser Zeit. Also ist da in dieser Phase bis dahin noch irgendwas Aktuelles geplant, dass Yamazaki jetzt zum Beispiel sagt, wir kommen jetzt mit 3, 4 No-Age-Statements auf den europäischen Markt? Also gibt es da Ideen dahingehend?
Wir haben jetzt oder werden in diesem Jahr mit unserem normalen Portfolio erstmal so auch weiterfahren. Leider eben auch nur in der Menge, die wir halt zur Verfügung haben. Also wird da die Verfügbarkeit im Zweifel genauso sein, wie sie bis jetzt eben ist. Werden aber versuchen, noch das ein oder andere Produkt, was es vielleicht auch schon auf dem Weltmarkt gibt, zusätzlich für Deutschland gewinnen zu können. Ja, also da gibt es ja auch No-Age-Statements wie einen Distillers Reserve, der in anderen Märkten tatsächlich angeboten wird, in denen es vielleicht dann kein Yamazaki 12 zum Beispiel gibt, als in Anführungsstrichen Einstiegsprodukt in die Welt von Yamazaki, und dass wir den noch zusätzlich bekommen. Ja, ob das dann im Bereich einer Limited Offer ist oder ob er ins in Anführungsstrichen Standardportfolio übernommen werden kann, das kann ich an der Stelle noch gar nicht sagen. Wir versuchen aber, alles, was wir bekommen können, tatsächlich dann auch für Deutschland und für den europäischen Markt generell zu gewinnen.
Und also, soweit ich weiß, habt ihr auch eine unglaublich komplexe Fassauswahl. Also Sherry Punchians, Butts und Suntory, also euer Dachkonzern, der besitzt ja sogar ein eigenes Weingut in Bordeaux, von welchem Rotweinfässer für eure Whiskys dann herkommen. Gibt es da eigentlich so eine Fasslinie bei euch, also die ist so typisch für Yamazakis? Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt so andere Marken zum Beispiel von euch anschaue, also McAllen steht ja zum Beispiel typisch für Sherry-Fässer oder Lafroy für Ex-Bourbon-Fässer. Gibt es so eine typische Fasslinie auch bei Yamazaki?
Yamazaki ist immer ein, ein Mix aus verschiedenen Fassarten. Also jeder Yamazaki, den wir haben, egal ob das jetzt der Distillers Reserve, der 12er, der 18er, der 25er ist, das sind immer unterschiedliche Fässer, die dort miteinander vermehlt werden. Und im Prinzip hat jede Reifung oder jede Qualität von Yamazaki hat ein Fass, das ein Aroma sehr speziell im Vordergrund steht, tatsächlich. Die Hauptfässer, die wir verwenden, sind die Barrels, Hogsheads, Puncheons und Spanish Oak Casks oder Sherry Casks teilweise. Und dann die Misonara-Fässer. Das sind unsere fünf Hauptfassarten. Zusätzlich haben wir aber, und du hast es ja angesprochen, Chateau Lagrange gehört ja auch zum Suntory, dann auch noch die französischen Weinfässer, die wir auch verwenden. Und das wäre zum Beispiel, also wenn wir jetzt so ein bisschen über das Portfolio drüber schauen, die französischen Weinfässer, das ist so die hauptgeschmacksgebende Aromatik bei unserem Distillers Reserve. Wenn wir uns den Yamazaki 12 anschauen, da sind es die American Oak Puncheons, ja, und die Barrels, ja, also amerikanische Weißeiche. Ja, aber wir haben bei Suntory und gerade für Yamazaki haben wir eine eigene Küfferei und haben auch die große Umi Cooperage, mit denen wir schon seit über 100 Jahren mittlerweile auch schon zusammenarbeiten, die da Fässer für uns herstellen und wo wir amerikanische Weißeiche auch einkaufen und daraus für uns frische Puncheons machen lassen. Und das heißt, beim 12er ist wirklich die Weißeiche sehr prägnant, aber auch der hat spanische Eiche und auch japanische Eiche in sich drin. Ja, also es sind verschiedene Fässer. Wenn wir dann gucken zum 18er, da ist dann tatsächlich die spanische Eiche, ja, also Fortified Wine, Spanish Oak Casks, die dort die Hauptaromatikgeber sind. Beim 25er waren es bisher tatsächlich ausschließlich die Sherry-Fässer. Bei dem neuen Yamazaki 25, den wir seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres jetzt auf den Markt bringen werden weltweit, sind es Misonara-Fässer, also unsere japanische Wassereiche. Sehr spezielle Aromen, die hervorbringt. Wirklich so ein Potpourri getrocknete tropische Früchte. Eine ganz andere Nummer, die bei dem Yamazaki 25 dann eben die Hauptgeschmacksgeber sind. Wir haben trotzdem alle anderen Fassarten da auch drin, aber wir haben immer die eine Fassart quasi pro SKU, eine Fassart pro Qualität, die am stärksten für den Geschmack zuständig ist.
Aber das ist echt interessant, weil du jetzt Misonara ansprichst, weil das sind ja eigentlich, du hast es ja vorhin schon gesagt, also japanische Wassereiche. Die hat ja den Namen Wassereiche nicht umsonst, sondern die hat einen extrem hohen Feuchtigkeitsgehalt und Wassergehalt und die halt steht halt oder hat halt den Ruf, dass sie extrem schwierig dadurch zu verarbeiten ist und dann häufig, wenn sie falsch verarbeitet wird, echt Fehlnoten in den Whisky reinbringt, aber bei euch oder ihr macht das zu einem Markenzeichen eurer Whiskys oder eurer Stils. Wie verarbeitet ihr die, weil es ist ja schon eine Kunst quasi, mit Misonara dann wirklich als stilprägendes Element einzubauen.
Ja, das ist natürlich auch eine gewisse Erfahrung und ständige Verbesserung. Wie gesagt, es gibt da verschiedene Leitsätze, nach denen wir seit Anbeginn, seit Entstehung 1923 arbeiten. Das eine ist eben dieses Tsukuri Wake, also die Unterschiede in der Produktion. Und das andere ist Monosukuri. Das ist eine ständige Verbesserung. Und das hat natürlich einiges Ausprobieren auch gekostet, bis dann die Misonara-Fässer auch tatsächlich funktioniert haben, bis das Liquid dann auch, was dort eben hervorgekommen ist, auch wirklich funktioniert hat. Und das braucht auch sehr viel Zeit. Also die Misonara-Fässer brauchen wirklich deutlich, deutlich länger, teilweise 2-3 Mal so lange wie andere Fässer, bis das Liquid daraus dann auch wirklich gut ist. Ja. Man sagt, aus einem Bourbon-Fass bekommt man vielleicht schon nach 5 bis 10 Jahren ein wirklich aromatisches, tolles, weiches, rundes Liquid raus aus dem Sherry-Fass. Vielleicht dann so um die 10 Jahre, dass der wirklich on spot ist. Und aus dem Misonara-Fass, dann dauert es dann doch eher schon Richtung 15 Jahre, bis dann der Whisky auch wirklich tatsächlich die richtige Aromatik entwickelt hat. Also das dauert deutlich länger, mit den Misonara-Fässern zu arbeiten. Und die sind auch wirklich nicht so einfach zu verarbeiten. Das ist auch reglementiert. Nur dadurch, dass wir dort eben schon so lange auch mitarbeiten und auch mit der Küferei zusammen dort so viel Erfahrung haben, können wir das tatsächlich dann auch in einer sehr gut vertretbaren Qualität anbieten.
Aber wenn du jetzt sagst, die Reifung in Misonara-Eiche sollte deutlich länger dauern, damit der Whisky ordentlich Aromatik aus diesem Fass herausbekommt, verstehe ich das jetzt so ein bisschen, dass das Nachreifung und Finishing mit Misonara dann gar nicht so viel Sinn macht, weil das viel zu kurz ist, als dass das Fass wirklich Einfluss auf den Whisky haben kann. Sehe ich das richtig?
Naja, gerade wenn wir arbeiten erstmal, weil wir eben neue Fässer, also wir kaufen jedes Jahr ungefähr zwischen 200 und 500 Misonara-Fässer ein. Das ist ungefähr das, was auch überhaupt nur produziert werden kann. Und die haben gerade für die Erstlagerung braucht das sehr, sehr lange. Ja. Wie das dann im weiteren Verlauf ist, wenn man das als Second-Filtern verwendet oder vielleicht für ein anderes Produkt oder irgendwo anders auf der Welt für eine Nachreifung verwendet, dann kann man damit sicherlich auch schon mit weniger langer Zeit ein gutes Ergebnis erzielen. Wir brauchen aber tatsächlich, um wirklich einen Liquid zu haben, was rein vom Misonara-Fass kommt, was dann auch rund ist, in Anführungsstrichen, da brauchen wir tatsächlich sehr, sehr lange. Also für eine Nachreifung, da nehme ich ja schon einen fertigen Whisky und will dem vielleicht nur ein, zwei Akzente nochmal draufsetzen und dafür würde dann vielleicht auch etwas weniger Zeit reichen. Aber das, was wir eben, die Liquids, die wir dort drauffüllen, die brauchen dann tatsächlich sehr, sehr lange.
Okay, weißt du, wie der Bestand so an Misonara-Eiche in Japan ist? Weil es ist jetzt nicht gerade ein gängiges Holz. Also ist das ein gängiges Holz, was es da viel gibt? Okay, weil das zum Beispiel Quercus alba ist ja, wird ja fast schon in Plantagen gezüchtet und geerntet. Aber Misonara-Eiche ist ja eigentlich relativ auf, sagt ja der Name schon, auf dem asiatischen und japanischen Bereich beschränkt.
Genau. Ist es tatsächlich und wächst dort nur in Feucht- und Sumpfgebieten. Und ich kann den genauen Bestand, also sicherlich weniger als es Quercus alba auf der Welt gibt, generell. Grundsätzlich ist es so, dass das Suntory sehr, sehr viel und sehr nachhaltig alles, was sie machen, machen. Also dass wir dort mit Aufforstung und der Forstwirtschaft und gerade was Wassermanagement und langfristige auch Entwicklung angeht, sehr tief drin sind. Und wie jetzt aber genau der Bestand ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
Okay, nee, ist ja kein Problem, das geht ja eigentlich schon fast weg von Whisky hin in Forstwirtschaft.
In die Forstwirtschaft, kein Förster, kein Forstwirt.
Weil du jetzt vorhin auch gesagt hast, die Whiskys von Yamazaki sind sehr, sehr komplex aufgrund dessen, dass sie eine sehr komplexe Fassauswahl haben. Wie würdest du da eigentlich so generell den Stil von Yamazaki beschreiben? Also was erwartet jetzt eigentlich ein Whisky-Fan, wenn der sich eine Flasche Yamazaki kauft?
Subtil, raffiniert und trotzdem komplex. Also das ist auf den ersten Blick sind das sehr, also relativ schnell sehr wohlschmeckende und einfach leckere und zugängliche Whiskys grundsätzlich. Und mit jedem Schluck oder Änderung von der Temperatur oder wenn ich dann nochmal einen Tropfen dazugebe, dann werde ich aus dem Whisky immer, immer mehr Schichten und Tiefe und Komplexität rauslesen, rausschmecken können. Die Komplexität, die ist ja bei uns nicht nur in den Fässern, sondern tatsächlich im ganzen Produktionsprozess auch drin. Und das kann man dann tatsächlich auch in dem Whisky herausschmecken. Also wir haben unterschiedliche Arten der Fermentierung. Einmal auf Edelstahl, einmal auf Holz. Wir haben unterschiedliche Formen an Brennblasen, mit denen wir arbeiten und auch Größen an Brennblasen. Also es ist nicht so, dass wir in Anführungsstrichen nur eine Form an Washstill und nur eine Form an Spiritstill haben, sondern wir haben 7 unterschiedliche Brennblasenformen alleine bei Yamazaki. Und dann natürlich noch die Fässer. Und wenn man sich dann überlegt, unterschiedliche Arten der Fermentierung, unterschiedliche Formen an Brennblasen plus dann die unterschiedlichen Fässer, ja, da kommen wir jetzt rein hochgerechnet schon mal auf irgendwie 70 bis 100 unterschiedliche Grundwhiskys, Komponenten, die wir herstellen können innerhalb einer Brennerei. Und aus denen wir dann unseren Single Malt herstellen können. Und das ist etwas, wenn man sich die Zeit und die Ruhe auch nimmt. Ja, also man kann den Whisky schnell genießen und dann wird er einem im Regelfalle sehr gut schmecken, wenn man sich die Zeit nimmt. Dann kann man aber auch diese unterschiedlichen Whisky-Grundkomponenten auch sehr, sehr gut eben herausschmecken.
Ich habe mal gehört, dass so ein typisches Yamazaki-Aroma Ananas sein soll. Ist da was dran?
Ist immer die Frage, was du mit dem Ananas-Aroma verbindest, aber das ist natürlich gerade so beim diese getrocknete tropische Frucht, die Misonara-Fässer in Verbindung mit den Bourbon-Fässern, die können das schon sehr gut abbilden. Also für mich ist es vielleicht eher so eine getrocknete Papaya oder Mango, ja, aber Ananas habe ich auch schon sehr häufig gehört, ja, gerade beim Zwölfer.
Wie wichtig ist dann eigentlich bei Yamazaki die Gärung für die Aromatik? Weil wir haben jetzt die ganze Zeit über die Fässer gesprochen. Das ist klar, das ist auch in Japan machen die Fässer den Löwenanteil der Aromatik eines Whiskys aus. Aber der andere große Block, der viel Aromen liefert, ist ja die Gärung bzw. die Fermentation. Also soweit ich weiß, gibt ihr der Gärung 3 Tage Zeit. Das ist ja unfassbar lang. Warum macht ihr das so lange?
Das ist auch wieder unterschiedlich, ob es dann auf dem Edelstahl-Washback oder auf den hölzernen ist. Auf den hölzernen dauert es länger als auf den Edelstahl, damit sich dort eben auch Milchsäurebakterien und die Aromatik einfach, die ist eine andere. Ja? Und arbeiten auch ein bisschen teilweise mit unterschiedlichen Temperaturen. Also wir haben da einfach über andere Zeiten kriegen wir andere Aromen rein, ja, und über ein anderes Material kriegen wir andere Aromen rein. Und das hilft es uns eben einfach, verschiedene Schichten, verschiedene Aromatik in das Liquid schon vorneweg reinzubringen. Und das, wie gesagt, also wir arbeiten da mit unterschiedlichen Systemen in der Brennerei, was ganz untypisch ist sonst, wenn man sich die schottischen Whiskys anschaut. Dort arbeiten wir im Regelfall entweder mit Edelstahl-Washbacks oder wir arbeiten mit hölzernen Washbacks. Aber bei uns in Japan haben wir eben beides, um einfach unterschiedliche Aromen schon vorneweg zu kreieren. Das ist eben Tsukuriwake.
Du hast jetzt auch die Holzbehälter angesprochen. Wenn man jetzt auch nochmal die lange Gärzeit dazu nimmt, das ist ja alles mal, ja, ich nenne es jetzt mal schon relativ traditionell und viele Destillerien reduzieren ja die Gärungszeit hingegen dann so ja aus wirtschaftlichen Gründen. Und ich habe ein bisschen so den Eindruck, dass Yamazaki bei vielen Schritten so einen Blick in die Vergangenheit ermöglicht. Also ihr nehmt zum Beispiel verschiedene Gerstesorten. Darunter zum Beispiel habe ich gelesen auch Golden Promise. Und also eine Gerstensorte, die in Schottland vor allem in den 60ern populär war. Oder eure Destillation, da macht ihr direkte Befeuerung der Brennblasen mit Kohle. Und in Schottland sind in den letzten Jahrzehnten immer mehr Destillerien umgestiegen auf indirekte und besser steuerbare Energiequellen. Wieso hält Yamazaki an diesen alten Varianten fest? Weil ich meine, es gäbe ja heute effizientere.
Effizientere gibt es und wir haben auch Steam Jackets, haben auch eine andere Befeuerung. Wir haben Direktfeuer und wir haben die Steam Jackets auch, die Dampfheizung für die Brennblasen bei uns in der Brennerei. Aber genau das ist es. Es wird sich kontinuierlich weiterentwickelt, aber das, was funktioniert, das wird beibehalten. Und solange, wie ich das nicht anders hinbekomme, und das dann eine der Komponenten ist, die eben auch vielleicht wichtig für mein Produkt sind, dann wird das eben so weitergeführt. Auch wenn es vielleicht mit einer leichten Änderung im Geschmack deutlich günstiger oder schneller herzustellen wäre. Wenn es nicht das passende Ergebnis bringt, dann wird das so lange weitergemacht. Ja. Also da wird wirklich es wird sich ständig weiterentwickelt, aber es wird eben nicht dass das, was funktioniert, das wird dann auch beibehalten.
Und vor kurzem, weil wir hatten ja am Anfang der Episode ja schon über was so 2015 passiert ist und so, wenn wir jetzt mal noch weiter in die jüngere Vergangenheit gehen, da sind ja vor kurzem auch neue Regulierungen für japanischen Whisky gekommen. Beziehungsweise sind das ja keine offiziellen Verordnungen, sondern eher Standards, auf die sich namhafte Marken geeinigt haben. Und ich glaube, Yamazaki war auch darunter. Weißt du, wie diese Standards genau aussehen? Also was ist da zusammengefasst, was sich diese namhaften japanischen Whisky-Marken auferlegt haben?
Ja, also tatsächlich war es bis vor kurzem, also bis 2021, als jetzt die Gesetzesänderung oder die Rahmenabsprachen gekommen sind, war es so, dass dem japanischen Whisky bis zu 80% Whisky aus aller Welt beigemischt werden durfte und das Ganze durfte sich trotzdem japanischer Whisky nennen. Und das hat sich jetzt geändert. Also es ist mittlerweile so, dass tatsächlich der japanische Whisky dann auch in um sich japanischer Whisky nennen zu dürfen, so rum, dann auch in Japan hergestellt werden muss. Also die Verzuckerung, Fermentation und Destillation muss in einer japanischen Destillerie erfolgen. Ja. Es muss auch gemälztes Getreide verwenden werden. Es darf aber auch anderes Getreide zumindest hinzugegeben werden. Und das Destillat muss dann auch in Japan gelagert werden für mindestens 3 Jahre in Eichenfässern mit maximal 700 Liter Fassungsvermögen und Mindestalkoholgehalt 40%. Also im Prinzip genau das, was wir sonst auch von Schottland kennen. Und das war aber tatsächlich dann bis im letzten Jahr nicht der Fall. So, und die Gesetze haben jetzt aber, also es ist noch eine 3-jährige Übergangszeit und quasi ab März oder April 2024 kommt das dann auch tatsächlich zum Tragen. Also das alles, was ab dann verkauft wird, wo japanischer Whisky draufsteht, da muss dann auch tatsächlich zu 100% japanischer Whisky drin sein und da darf nicht mehr bis zu 80% Whisky aus anderen Ländern eben dazugegeben werden. Wenn wir jetzt unsere Marken anschauen, also gerade das, was man hier natürlich auch auf dem Markt kaufen kann, ein Cheetah, ein Hibiki, ein Toki, ein Yamazaki und ein Hakushu, die erfüllen diese Regeln schon vorneweg. Also wir müssen auch an unseren Rezepturen oder an unseren Produkten nichts ändern, weil wir eben diese ganzen Gesetze auch schon vorher erfüllt haben.
Wird es dann wirklich eine gesetzliche Verankerung geben, die dann auch Strafen nach sich zieht, wenn man ja dem nicht folgt, oder ist es eher so ein ja eine inoffizielle Absprache und man hält sich dran aus Gentleman's Agreement, oder wie wird das dann 2024?
Also so wie ich es jetzt verstanden habe, ist das dann tatsächlich auch eine Gesetzesänderung. Dieser Gesetzesänderung mussten aber, und deswegen gibt es diese Übergangszeit, ja, also das ist aus einem Konglomerat, also quasi die großen Whisky produzierenden Unternehmen auch in Japan, die mussten dem zustimmen. Und deswegen gibt es auch diese Übergangszeit von den 3 Jahren, weil da sicherlich der ein oder andere dabei ist, der eben viel seines Whiskys nicht nach diesen Regeln bisher hergestellt oder benannt hat, ja? Was nicht heißt, dass das schlechte Whiskys sind, nur sie dürfen es dann zukünftig nicht mehr so nennen, ja? Und müssen vielleicht an entweder der Benennung, dann darf es nicht mehr japanischer Whisky heißen, sondern vielleicht Spirit Drink oder was anderes oder International oder World Whisky oder wie auch immer. Oder sie müssen eben etwas an der Rezeptur ändern und müssen dann vielleicht auch andere Produkte auf den Markt bringen. Und ohne die Zustimmung hätte es gar nicht diese Änderung geben dürfen. Aber tatsächlich, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist das ein Gesetz und greift dann eben ab 2024 auch, dass dann wirklich das draufstehen muss, ja, oder angewendet werden muss.
Weil du jetzt gerade gesagt hast, bei euch ändert sich dadurch nicht viel, weil die Rezeptur ja eigentlich schon vorher den quasi nicht existenten Vorgaben entsprach. Wie sah eigentlich so die Whisky-Produktion bei Yamazaki früher aus? Weil ursprünglich wart ihr ja quasi die erste reine Whisky-Destillerie Japans, wärt aber damals fast untergegangen, weil ihr den rauchigen schottischen Stil übertragen habt auf Japan, der dort aber anscheinend keinem geschmeckt hat. Wie kam es eigentlich zu der Idee in Japan damals, einen fast gelagerten Gerstenbrand zu produzieren, wo er eigentlich wirklich so Reiswein und Reisdestillate so das kulturelle Genussprodukt waren.
Ja. Das ist auf den Gründer von Yamazaki, auf den Gründer von Suntory, eben Herrn mit dem Namen Shinjiro Torii zurückzuführen. Und Shinjiro ist ursprünglich ausgebildeter Apotheker, also hat dort gelernt gewesen und hat dann auch in einem Weinhandel gearbeitet und hat sich selbstständig gemacht, 1899. Und hat dann eben immer mehr auch westliche Spirituosen, Weine und andere Dinge importiert. Und ja, hat eben gesehen, dass das teilweise ankam, teilweise aber auch sehr erklärungsbedürftig war und dass die japanische Grundstimmung oder der japanische Grundgeschmack, der eher vielleicht auf etwas leichtere, weichere und süßere Produkte zugeschnitten war. Und so hat er versucht, und das ist natürlich, das hat wirklich was mit der Kultur und der Idee, etwas ganz typisch Japanisches zu machen, zu tun, hat er angefangen, eben Produkte zu entwickeln, die wirklich für die japanische Zunge gedacht sind. Er hat angefangen damals, sein erstes Produkt war ein sogenannter Akadama Port Wine. Ja, das war ein süßer Wein, aufgespritteter Wein auch, wo er versucht hat, quasi ein Portwein nachzubauen, aber wirklich nochmal etwas süßer für den japanischen Geschmack. Und hat dann eben auch immer mehr selber hergestellt, immer mehr Sachen importiert, eigene Cuvées, eigene Produkte daraus hergestellt, eben für den japanischen Markt und für die japanische Zunge. Und wollte dann aber als größte auch Anerkennung der japanischen Kultur tatsächlich ein japanisches Produkt und einen japanischen Gerstenbrand auch machen. Und hat dann geschaut, und er war damals ja schon ein gestandener Geschäftsmann, er hatte schon Produkte gehabt und hat geschaut, wo kriegt er eben das Wissen her, und hat da über einen Freund an der Uni, über einen Professor halt den Kontakt zu einem sehr jungen Japaner hergestellt bekommen, der gerade in Schottland war und dort eben die Herstellung von Whisky und die Herstellung von Spirituosen über ein paar Jahre in Schottland und Europa gelernt hat. Und hat ihn dann eingestellt und hat sich das technische Wissen quasi von ihm zunutze gemacht, um dann die Brennerei aufzubauen. Das Problem war, dass es schon von Anfang an dann eben die unterschiedliche Meinungen gab, wie dann das Ganze auszusehen hat. Und Shinjiro wollte nicht einfach nur kopieren und einen schottischen Whisky in Japan herstellen, sondern er wollte einen japanischen Whisky herstellen. Und deswegen der erste Whisky, das war damals Suntory White Label, der war viel zu nah an Schottland und der hat viel zu sehr nach schottischem Whisky geschmeckt. Und das hat also nicht funktioniert. Und deswegen hat Shinjiro dann nach nur ein paar Jahren das alles selber übernommen und hat auch die ganze Herstellung angefangen, nochmal zu verändern, weiterzuentwickeln und auch das Blending dann tatsächlich hinten raus, das Wetting selbstständig übernommen und hat dann da eben dann tatsächlich einen japanischen Whisky kreiert.
Und den Wissenschaftler von der Uni, der dann nach Schottland gegangen ist, da meinst du, da hast du jetzt gemeint Masataka Taketsuru, oder? Der später Nika dann gegründet hat.
Genau.
Okay. Du, zum Schluss, wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel über die Theorie, über Yamazaki, über die Geschichte von Yamazaki, über die Herstellung von Yamazaki. Wenn wir jetzt mal zum Schluss eine ganz praktische Frage stellen oder aus dir rauskitzeln. Welchen Whisky von Yamazaki sollte man deiner Meinung nach unbedingt mal probiert haben? Sag jetzt bitte nicht den 2013er Sherry Cask.
2013er Sherry Cask. Genau. Ich würde tatsächlich jedem empfehlen, Yamazaki 12. Also das ist das Produkt, was es am längsten auch so von Yamazaki quasi kontinuierlich gibt. Jetzt müsste ich auch 1984 gibt es den schon. Und das ist so das Ankerprodukt. Ja, also das ist so der Inbegriff des japanischen Single Malts. Es gibt sicherlich auch schöne Produkte von anderen Brennereien, aber am Ende ist das wirklich, das ist halt Yamazaki. Ja, und das ist das, was auch da in der Form schon lange da ist. Das ist die erste Abfüllung von Yamazaki. Und das wäre für mich einfach auch quasi als, ja, als Gesamtzusammenspiel. Was ist eben typisch japanisch? Das ist die Variety in Production. Das ist eben die unterschiedlichen Komponenten. Und die haben wir hier alle drin. Und das ist vielleicht dann auch noch der, den man am besten sonst bekommen kann.
Lieber Daniel, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für die tollen Einblicke in Yamazaki und wünsche dir noch eine schöne Zeit.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.